liebe Freunde, mit Pfingsten war ja eine neue Zeit angebrochen. Petrus erklärt der staunenden Menge in Jerusalem, wie das alles zu verstehen ist, was sie damals so irritiert hatte, dass sie schon gefragt haben, sind die Jünger denn betrunken, dass sie so daherreden? Da Israel ja ein bibelkundiges Volk war, zitiert Petrus den Propheten Joel. Da war zu lesen, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Bis sein Bibelzitat dann endet mit diesem Wort immer noch aus Joel, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Der Unterschied zu der Zeit, als der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, ist einfach so groß, dass man nur staunen kann. An Weihnachten könnten wir ja auch staunen. Eine Welt mit und ohne Jesus haben wir in unzähligen Weihnachtsliedern uns vor Augen gehalten und gehört. Die Welt ohne den Heiligen Geist würde gar nicht existieren. Der Atem Gottes ist es doch, der alles am Leben erhält. Schon bei der Schöpfung schwebte der Heilige Geist über dem Wasser. Könige und Priester in Israel wurden gesalbt, äußerlich mit Öl, aber es war ein Zeichen für den Heiligen Geist, den Gott seinen Werkzeugen verliehen hat. Dann kam der Heilige Geist schließlich über Maria, und so wurde die Jungfrau schwanger mit dem Kind, das ganz Mensch war und zugleich dann ganz Gott, Jesus. Und bei der Taufe kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Und zu Beginn seines öffentlichen Wirkens las Jesus in der Synagoge in Nazareth die Stelle aus der Jesaja-Rolle vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, zu heilen, zu befreien und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Also ihr merkt, ganz, ganz viel hängt zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich könnte jetzt noch lange weiter erzählen, was der Heilige Geist alles tut. Wenn er von Anfang an dabei war, wenn in allen großen Werken Gottes der dreieinige Gott gehandelt hat, spätestens dann sollte jedem klar sein, dass der Geist viel, viel mehr ist als ein Anhängsel fürs Gefühl, so nach dem Motto, zur Not geht es auch ohne ihn. Ich selbst bin in einer Glaubensgemeinschaft aufgewachsen, in der von Gott dem Vater die Rede war, natürlich wieder anders und ganz viel von Jesus. Der Heilige Geist, von dem auch viel in der Bibel zu entdecken ist, war kein großes Thema. Warum will ich uns nun ermutigen, ihn zu entdecken? Nun, weil Jesus ja zum Vater gegangen ist und weil er uns nicht alleine lassen will, sondern den Heiligen Geist sendet. Er sendet ihn, wie er angekündigt hat, um auf Erden ein Feuer anzuzünden. Und dann fügt er hinzu, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Was sollen wir uns groß damit befassen, sagten wir früher. Pfingsten ist doch geschehen, Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, sogar als Gabe für jedes seiner Kinder. Wir freuen uns, dass es so ist und gut ist es. Und dann ging es oft munter los in eigener Kraft. Und wenn da nicht genügend geistliche Frucht zu sehen war, wurde an unseren guten Willen appelliert und an unseren Einsatz. Und manchmal wurde auch Druck gemacht. Jesus kommt bald wieder. Ihr seht doch die Zeichen der Zeit. Wir sehen sie auch heute deutlich. Das wurde breit gewalzt. Und dann wurde die Frage gestellt, wie stehst du dann da? Reicht es aus, dass er zufrieden sein kann mit dem, was du gelebt und gewirkt hast? So hatte ich als Jugendlicher doch viel Druck empfunden. Natürlich steht man nie gut genug da. Das kann einem sehr beunruhigen. Statt von dieser Kraft von oben zu lehren, wurde also nicht nur der Druck aufgebaut, sondern auch dann schlechtes Gewissen verursacht, was ja auch aus einem Christenmenschen nicht gerade einen fröhlichen Menschen macht. Ganz anders, wenn der Geist in unseren Herzen Raum gewinnt. Dann wird auf einmal aus einem steinernen Herz ein fleischernes Herz. Er schreibt uns Gottes Gebote in unsere Herzen, sodass wir nicht mehr ständig einander belehren müssen. So wurde es schon in Jeremia 31,30 verheißen. Eine wunderbare Perspektive durch seinen Geist. Die Frucht des Geistes, die dann in Galater 5 genannt wird, da ist eine neunfache Frucht. Und das erste ist natürlich die Liebe. Wie könnte es anders sein? Die Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dann wird bei dieser neunfachen Frucht des Heiligen Geistes sofort an zweiter Stelle die Freude genannt. Was für ein Unterschied! Ein Leben, wenn man so will, auf den Flügeln der Freude oder ein Leben auf uns gestellt mit so vielem, was uns Sorgen macht und uns nach unten drückt. Eins wollte Jesus auf keinen Fall tun, die Jünger ohne den Heiligen Geist loszuschicken. Wie viele gutmeinende Christen versuchen aber genau das, weil sie selbst den Unterschied nicht kennen, weil sie die vielen, vielen Bibelworte über den Heiligen Geist nie aufmerksam gelesen haben. Ich lese manchmal so verschiedene Stücke in der Bibel und dann jeden Tag so ein Stückchen weiter zur Zeit die Apostelgeschichte. Ihr werdet staunen, also da ist natürlich von Pfingsten dieser Bericht drin, aber wenn ihr weiterlest, es ist eine Geschichte des Heiligen Geistes, wenn man es unter dem Gesichtspunkt liest und da könnt ihr entdecken, was er alles gewirkt und getan und geführt hat. Warum nimmt man diese Stelle nicht so interessiert wahr? Vielleicht aus Angst in eine Schwärmerei zu geraten oder weil das nicht so angesagt ist, traditionell in vielen unserer Gemeinden, oder aus Angst, darüber Jesus aus dem Blick zu verlieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Was der Geist zu sagen hat, das nimmt er, so hat es Jesus angekündigt, von dem Meinen. Er nimmt es von Jesus. Und der Geist ist es auch, der uns Jesus erst so richtig groß macht, uns Jesus erkennen lässt. Da gibt es also keine Konkurrenz in der Dreieinigkeit, ganz im Gegenteil. Hören wir einfach einmal hinein, wie er, der Heilige Geist, in den Menschen gewirkt hat, was er am Tag von Pfingsten alles hat entstehen lassen. Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Als sie das hörten, dass Gott Jesus auferweckt hat, den sie ja gekreuzigt haben, da trafen sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn auch euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Es kam aber Furcht über alle, die es gesehen hatten, und Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden sind, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr führte jeden Tag Menschen zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sicher setzt der Heilige Geist nicht jeden Tag solch ein Ausrufezeichen wie an Pfingsten. Aber wenn man so will, hat er an Pfingsten seine Visitenkarte vorgelegt. Das ist er, das tut er, das wirkt er, das verändert er. All die Menschen, die Apostel in großer Freiheit hörten, wie sie sprachen, da ging es ihnen durchs Herz. Wir könnten sicher auch sagen, es hat sie wirklich getroffen, wahrscheinlich sogar geschockt. Jesus, den sie ans Kreuz schlagen ließen und ja aus der Welt schaffen wollten, entsorgen wollten, könnte man auch abfällig sagen, den hat Gott auferweckt und nicht nur wieder eingesetzt, sondern ganz oben zur Rechten Gottes erhöht. Gott hat ihn eingesetzt, sogar zu herrschen, bis seine Feinde alle zum Schemel seiner Füße gemacht sind. Wie stehen die Männer und Frauen von Jerusalem jetzt da? Sie sind ratlos und fragen sich, was jetzt, was sollen wir tun? Und da hat Petrus eine ganz erstaunliche Botschaft. Kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vergebung wird angeboten. Was könnte es Schöneres geben, wenn man so eine furchtbare Schuld auf sich geladen hat? Vergebung und sogar die Gabe des Heiligen Geistes für die, die das getan haben. Für sie und ihre Kinder gilt eine Verheißung, die jetzt zugesprochen wird. So wunderbar ist Gottes Plan. Was für ein Freudenfest, Pfingsten, und zugleich ein Fest tiefer Betroffenheit. Und wie sieht der Weg zu diesem Heil und zu diesem Segen aus? Nun, die Menschen dürfen umkehren. Und sie haben das in Scharen getan. 3000 Menschen wurden an diesem Tag hinzugetan zum Leib Christi, zu seiner Gemeinde auf Erden. Und was für ein Leben herrschte dort? Dort, wo wir dann doch auch Angst hätten, dass Chaos entsteht. Stellt euch vor, jetzt wären auf einmal 300 hier, warum auch immer, ja, aber sie kämen. Oh, dann brauchen wir Stehplätze und wie handeln wir das alles? Wer kann sie alle begrüßen und ansprechen? Dann kommen sie vielleicht noch mit ihren Fragen und wie sollen sie weitergeführt werden? Also es wäre eine heillose Überforderung, denke ich. Deshalb Chaos. So viele auf einmal. Gott dagegen handelt souverän. Er überrascht uns manchmal. Ein Zeichen des Reiches Gottes ist ja die Fülle. Das war oft so, auch als Jesus unterwegs war, als die Fischernetze des Petrus fast zerrissen und an vielen anderen Stellen. Die Fülle. Und jetzt an Pfingsten ist es ganz genauso. Aber wie ist der Weg dahin? Nun, zwei Dinge sind da genannt. Das eine ist eine klare Umkehr. Wer Volldampf in die verkehrte Richtung gelaufen ist, der darf jetzt umkehren. Wer früher schrie, hinweg mit ihm, kreuzige ihn, das ist eine Gefahr für uns. Wir verachten ihn draußen vor der Stadt, wird er gedemütigt und lächerlich gemacht und muss elendig sterben. Wer das gefordert hatte, wer sich aufhetzen ließ, der soll sich jetzt genau auf diesen Namen von Jesus taufen lassen. Also krasser könnte die Umkehr ja nicht ausfallen. Und das alles zur Vergebung der Sünden. Es wird dann nichts mehr nachgetragen. Aber es ist eben dieser Schritt der Taufe auf genau diesen Namen von Jesus, also sprich ein öffentliches, unübersehbares Bekenntnis. Letztlich auch ein Bekenntnis, dass man doch falsch gelegen hat. Da zerbricht dann aller falscher Stolz und alle Rechthaberei, aber man darf Vergebung empfangen und noch mehr, ein neues Leben. Ein neues Leben, und dazu gehört auch der Heilige Geist, wie es im Römerbrief heißt, Kapitel 8, Vers 9, wer den Geist des Herrn nicht hat, der ist nicht sein. Wir können also nicht zwischen zwei Versionen wählen, Christsein und Christentum, davon spricht man ja so allgemein, wenn das die Kultur ist oder im Standesamt die Einträge stehen, evangelisch, katholisch oder was auch immer, Christsein einfach so und Christsein plus normales Christsein und einmal Christsein spezial eben mit dem Heiligen Geist. Nein, das ist nicht die Alternative. Wer Christsein normal haben will, eben ohne den Heiligen Geist, wenn es unser eigenes Ding ist, wenn es einfach unsere Kultur ist oder wenn es bürokratisch geschieht oder wenn es nicht mehr als ein Familienfest ist, dass Leute Mitglied werden, wer ohne den Heiligen Geist sein Ding machen will, der lebt letztlich auch ohne Jesus. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, Vers 9. Die Hindus können Jesus einreihen unter ihren zig Göttern. Kein Problem, wenn da noch einer dazukommt. Und die Muslime haben Jesus sogar in ihrem heiligen Buch, im Koran. Aber wer hat Jesus in seinem Leben? Der Humanist wird Jesus bescheinigen, dass er ein guter, vorbildlicher Mensch gewesen ist, der viele beeinflusst hat. Aber sie alle kennen nicht den Jesus, den Petrus am Pfingsttag so deutlich gepredigt hat. Dieser Jesus, der so unfassbar groß ist und so tief in seiner Liebe. Man darf ihn kennenlernen, man darf zu ihm gehören und man darf ihm mit Hilfe des Heiligen Geistes auch nachfolgen. Und viele haben das getan mit einem eindeutigen Schritt. Buße, Taufe auf den Namen Jesu, Befreiung von aller Schuld, von dieser Zentnerlast durch Vergebung und schließlich mit dem Empfang dieser unfassbaren Gabe von oben, dem Heiligen Geist, der für alle Kinder Gottes da ist. Und schließlich wussten die Menschen dann, wo sie hingehören, zur Schar der Kinder Gottes, zum Leib Jesu, seiner Gemeinde. Sie wurden hinzugetan, wird hier berichtet in der Apostelgeschichte. oder Römer 8, 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Vielleicht noch eins außer diesem herzlichen Miteinander, was dann ja auch geschenkt wurde in der Gemeinde, neben all dieser Freude wird auch erzählt von einer Furcht, die über alle Seelen kam. Und warum war das so? Weil durch die Apostel viele Zeichen und Wunder geschahen. So gut ist Gott, aber so groß ist er auch und das direkt vor ihren Augen. Wisst ihr, diese Ehrfurcht, wie man früher sagte, ist heute vielfach verloren gegangen. Jesus ist nur noch der gute Kumpel, mein Freund, der, dem man im Zweifelsfall auch einmal auf der Nase herumtanzen kann, weil er doch so lieb ist. Nein, der Geist Gottes wirkt in uns beides. Ehrfurcht und tiefe Liebe. Einfach den Respekt, ja das Staunen vor seiner Größe und Heiligkeit. Zu jeder Erweckung gehört auch das dazu. Das ist ja das, was uns dann in die Umkehr treibt. Beides, die Freude im Herzen und zumindest dann auch in einem Winkel unseres Herzens auch die Gottesfurcht, denn sie ist ja bekanntlich der Anfang aller Weisheit. Bleibt noch die Frage, wie bekommen wir den Heiligen Geist? Nun, ich habe es gesagt in meiner Predigt, der Bibeltext hat es gesagt. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und den Eindruck hast, du bräuchtest mehr von dem Heiligen Geist, deine Kraft reicht nicht und vieles andere auch nicht, dann darfst du neu bitten. In der Apostelgeschichte hat die Gemeinde genau das getan. Sie blieben lange zusammen vor dem Pfingstfest und beteten. Und Gott hatte geantwortet mit dieser Gabe, mit dieser Kraft von oben. Und im Gleichnis, wo Jesus fragt, wenn ein Kind den Vater um Brot bittet, welcher Vater wird dann einen Stein geben oder eine Schlange, wenn er um Fisch bittet oder ein Skorpion statt ein Ei, wenn ihr schon euren Kindern so gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Lukas 11, 13. Pfingsten war etwas Besonderes, aber auch wir dürfen uns daran orientieren. Wir dürfen uns immer wieder ausstrecken. Gott gibt nämlich gerne. Und vor allem, wenn wir demütigen und aufrichtigen Herzens zu ihm kommen. Amen.